Sie haben ja vorhin selber gesagt, naja, das Fastfood, das macht einen ja glücklich, aber so eine gesunde Ernährung macht einen erst recht glücklich. Und ich sehe immer wieder, wie Menschen spüren, dass sie plötzlich mehr Energie haben, seelisch besser drauf sind, dass es ihnen dann auch anfängt zu schmecken. Und dieses Wohlbefinden, das will der Körper dann immer wieder haben. Somit wird man dann endlich süchtig nach wieder gesundem Essen. Das ist möglich, diese Transformation.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Wir sprechen heute über das Thema Ernährung und psychische Gesundheit. Bei mir ist Dr. Jael Adler. Sie ist eine der bekanntesten Gesundheitsmedizinerinnen Deutschlands, Bestsellerautorin, TV-Expertin und jemand, die komplexe Medizin verständlich und humorvoll und alltagstauglich erklärt. Als Fachärztin für Dermatologie, Ernährungsmedizin und Anti-Aging beschäftigt sie sich seit Jahren mit der Frage, wie wir gesünder, vitaler und gleichzeitig entspannter leben können. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Spiegel-Bestseller wie Darüber spricht man nicht und zuletzt Genial ernährt. In ihren Büchern, Podcasts und Medienauftritten verbindet sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Tipps. Heute sprechen wir mit ihr über den faszinierenden Zusammenhang zwischen Ernährung und Psyche. Wie beeinflusst Essen unsere Stimmung? Warum spielt der Darm so eine große Rolle für unser mentales Wohlbefinden? Und wie finden wir Orientierung im Dschungel aus Ernährungstrends, Verzichtsideologien und Gesundheitsmythen? Ein Gespräch über Körper, Kopf und darüber, warum gesunde Ernährung nicht perfekt sein muss, sondern menschlich. Herzlich willkommen, Dr. Jael Adler.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Schmidt.
Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage starten, nämlich, was haben Sie denn heute schon gegessen und wie hat das Ihre Stimmung beeinflusst?
Also das ist toll, dass Sie mich das heute fragen, weil ausgerechnet heute Morgen um 7 Uhr habe ich mit einer Freundin schon Sport getrieben. Und
wow.
Esse ich morgen nichts, weil ich lieber länger schlafe. Und weil wir aber Sport gemacht haben und sie super perfektioniert auf ihre Ernährung achtet und auch eine tolle sportliche Figur hat und überhaupt, sie ist Leistungssportlerin, hat sie mir etwas mitgebracht. Sie hat mir Hirse mitgebracht, die sie in Butter angebraten hat und dann gekocht hat. Und dann hat sie da ein bisschen Mandelmus reingemacht, Cashewkerne, Datteln. Und da drauf gab es griechischen Joghurt mit einem Hauch Honig. Und das hat sie mir heute serviert. Und ich fand, das war ideal, weil man dann einfach merkt, okay, das ist ein warmes Frühstück. Also ein bisschen, es kommt ja quasi aus dem Ayurvedischen. Und es hat mir natürlich Energie gegeben. Ziemlich so komplexe Energie. Also nicht nur, dass der Blutzucker einmal schnell hochschnell, sondern auch danach noch über viele Stunden, sodass ich den Praxistag ganz gut überstanden habe. Und das war natürlich heute ideal für die Vorbereitung dieses Podcasts.
Da sind wir schon ganz kurz einmal reingedippt, in was gute Ernährung ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, Sie hatten heute Morgen schon, haben heute Morgen schon dafür gesorgt, dass Sie gut in den Tag gestartet sind mit einer guten Ernährung.
Genau, sie hat noch ein bisschen Mandelmus reingemacht, fällt mir gerade ein.
Ja, das klingt tatsächlich auch sehr lecker und das haben wir ja auch in der Einführung gehört. Es darf auch Spaß machen und es darf auch lecker sein und es muss nicht immer mit Verzicht zu tun haben. Und das scheint tatsächlich in dem Fall geklappt zu haben.
Das war super.
Und das hat dafür gesorgt, dass es Ihnen auch heute mental gut geht, offensichtlich.
Ja, auch weil ich mich natürlich auf Sie gefreut habe. Ich bin auch so grundsätzlich ein Mensch, der eigentlich, wenn er merkt, irgendwie die Dinge laufen jetzt nicht ganz zuwider, eigentlich ganz optimistisch und fröhlich ist. Ich versuche auch grundsätzlich, mich nicht runterziehen zu lassen. Es gab heute auch gar keinen Grund, mich runterziehen zu lassen. Und deswegen fällt es leicht. Es gibt ja Menschen, die sind etwas schwermütiger. Aber Essen, Lebensstil und wenn sozusagen die Energien am Tag gut waren, dann geht's mir gut.
Und genau, Lebensstil und Ernährung gehört zum großen Teil dazu. Und trotzdem unterschätzen viele Menschen, wie stark Ernährung die Psyche auch beeinflusst. Vielleicht können Sie uns ja mal einen kurzen Einblick geben, was im Körper passiert, wenn wir essen, vor allem was dann auch im Gehirn passiert.
Also wir haben ja ganz verschiedene Bestandteile in unserer Ernährung. Da sind zum Beispiel die Makronährstoffe, die teilen sich auf in Proteine, Eiweiße, in Kohlenhydrate und in Fette. Und dann gibt es die Mikronährstoffe, also das, was den Motor am Laufen hält und nicht nur Baumaterial ist, wie das davor, und Energie liefert, sondern praktisch das, was ja wie so ein Zahnradwerk läuft von einer Schweizer Taschenuhr. Das sind die Vitamine, die Spurenelemente, die Mineralien, aber auch die Omega-Fettsäuren. Und wir brauchen im Grunde von allem genug vielleicht sogar reichlich, damit der Prozess reibungslos laufen kann. Wenn nämlich ein Baustein fehlt, ein Zahnrad fehlt oder verrostet ist, wie zum Beispiel Eisen oder Zink, dann können die anderen noch so glänzen und poliert sein. Es wird immer an der einen Stelle so ein bisschen die Sache ausgebremst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aus dem Vollen schöpfen. Und natürlich darf man die Ballaststoffe nicht vergessen, die für eine glückliche, vielfältige Darmflora zuständig sind.
Also ganz schön viel, worauf man achten muss. Und dann soll das Ganze am Ende leicht sein und Spaß machen. Da kommen wir hinterher noch drauf, wie das funktioniert. Es gibt ja in wenigen Bereichen so viele Mythen und so viele Halbwissen und ne, jeder weiß irgendwie ein bisschen was und ich habe mal gehört und ich habe mal das gelesen, dies gelesen. Kommen wir mal so Stück für Stück zu den einzelnen Bestandteilen oder zu den einzelnen Punkten und bringen da mal so ein bisschen wissenschaftliche Evidenz mit rein. Als erstes habe ich mir das Thema, genau, Blutzucker-Neurotransmitter rausgesucht. Serotonin ist ja ein sogenannter Neurotransmitter. Können Sie da mal sagen, welche Rolle spielen die in der Ernährung?
Also zum einen ist ja Zucker natürlich der Energiepartikel für unseren Körper und vor allem auch fürs Gehirn. Das Gehirn verbraucht ungefähr 20% unserer Energie. Das ackert ja auch, wenn wir schlafen. Und es braucht kontinuierlich Glukose. Und wenn die wegfällt, dann gibt es sogar Ersatzkörperchen, die der Körper dann in der Ketose produziert. Manche Leute riechen dann auch richtig nach Nagellackentferner, weil sie es auch abatmen.
Ah, okay. Das ist dann Ketose.
Ja, genau. Damit es auf jeden Fall dem Gehirn gut geht. Und wenn wir aber eben zu wenig Zucker haben oder der schnell weggeräumt worden ist, weil wenn wir Zucker zu uns nehmen, kommt auch immer Insulin auf den Plan und räumt den Zucker aus dem Blut möglichst in die Zellen rein. Aber manchmal ist das zu übereifrig, insbesondere dann, wenn wir sehr viel, sehr schnell freisetzenden Zucker zu uns genommen haben, dann kann man auch so ein bisschen quasi unterzuckern und dann wird man oft reizbar und nervös, fühlt sich schwächlich, es kann einem schwindelig oder kopfschmerzig werden und man kann heißhungriger werden. Das kann sich also sogar richtig nach Stress anfühlen. Und deswegen ist es vielleicht auch die erste wichtige Botschaft, das weiß natürlich jeder, aber wenn man das so beobachtet und misst bei jemandem, dass wir einfach viel dran tun und dran setzen dürfen, einen stabilen Blutzucker zu haben, dass wir zu intensive Blutzuckerspitzen vermeiden. Das ist auch oft gar nicht physiologisch, weil wenn man sich die Natur anguckt, da war ja dann nicht irgendwie ein Schokoriegel dabei, ne? Da war der Zucker immer in der Pflanze verpackt. Und wenn wir eine stabile Energieversorgung haben und da stabil in kleinen Mengen Glukose rauskommt, dann ist das auch gar kein Grund, Angst zu haben vor Kohlenhydraten. Low Carb heißt eigentlich eher so, lieber kein Zucker und raffiniertes Weißmehl, weil da kommt wirklich zu viel auf einen Schlag raus. Aber wenn Kohlenhydrate komplex sind in der Haferkleie oder wie bei mir heute Morgen im Hirsebrei oder auch in Hülsenfrüchten oder anderen pflanzlichen Lebensmitteln, dann ist das absolut in Ordnung und sehr gesund und hilft einem, gerade morgens gut in den Tag zu starten. Also für die Leute, die gerne frühstücken, die brauchen sich gar kein schlechtes Gewissen zu machen. Denn morgens stellt der Körper sogar eine erhöhte Sensibilität für diesen Zucker und das Insulin zur Verfügung. Der will, dass wir jetzt energetisch in den Tag gehen und jagen. Und da tut er alles, dass das auch gut gelingen kann, ohne dass wir uns belasten. Am Abend hingegen brauchen wir nicht mehr so viel Energie, weil wir wollen ja dann auch zur Ruhe kommen. Und dementsprechend ist auch die Insulinempfindlichkeit, also das Hormon, was den Zucker in die Zellen räumt, am Abend am geringsten. Und deswegen dürfen wir auch abends weniger Kohlenhydrate verzehren.
Da erinnere ich mich gerade an einen Spruch aus meiner Kindheit. Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler.
Richtig. Da ist wieder die schlaue Volksmedizin zugange. Und genau so ist es. Wir haben etwas in unserem Körper, das nennt sich Chronobiologie. Das ist der Tag-Nacht-Rhythmus, der auch ganz wesentlich vom Tageslicht geleitet wird. Und genau der prägt dann das, wie wir uns optimalerweise vielleicht ernähren dürfen. Und auch hier ist es kein Zwang. Wenn Leute nicht frühstücken mögen, dann bitte eben nicht. Aber eigentlich ernährungsphysiologisch ist das eine gute Sache. Im Alter geht dieser Rhythmus manchmal flöten. Aber interessant ist auch ein weiterer Begriff, nämlich Breakfast, also Break Fast, Fasten brechen. Das ist der englische Begriff für Frühstück. Warum? Weil wir nachts bitteschön fasten. Wir fasten dann 12 Stunden oder 10 Stunden. Und das ist auch wichtig. Wir sollten nachts nicht essen, wenn es nicht sein muss. Vielleicht mal auf einer Party, aber eigentlich regulär nicht. Denn dann kann der Körper in die Regeneration, in die Reparatur gehen. Und das Darmmikrobiom kann endlich vom ständigen Verdauen auf Produktion von wertvollen Botenstoffen umsteigen. Wir sagen, der Wechsel von Wachstum auf Wartung kann in der Fastenzeit passieren. Je länger wir fasten, desto mehr. Also am besten 2-3 Tage. Aber auch nachts passiert schon etwas. Und das sollten wir nicht durch nächtliches Snacken vor dem Fernseher unbedingt zerstören.
Das heißt, zwischendurch auch mal fasten und mal weniger essen ist durchaus gesund.
Und entspricht auch unserer Geschichte als Menschen. Es gab nicht immer etwas zu essen und der Körper kann sehr gut mit Hungerphasen umgehen. Der hat ja die Möglichkeit, Reserven einzulagern und diese dann auch wieder zu verwerten. In der Fastenzeit ist es auch so, dass Eiweiß, das nicht mehr gebraucht wird, das kaputt und verklebt irgendwo in der Ecke rumliegt in den Zellen, dass das abgebaut und recycelt wird und die Bausteine des Eiweiß, die Aminosäuren, dann wieder für schöne, gesunde, kräftige, nutzvolle Eiweiße zur Verfügung stehen. Man nennt das auch Autophagie, also die zelluläre Müllabfuhr, und die ist anerkanntermaßen verjüngend. Also Menschen, die immer mal wieder fasten oder zwangsläufig fasten mussten, weil sie vielleicht in Armut, im Krieg gelebt haben, können durchaus positiv in die Zukunft schauen, weil sie, obwohl sie einen Mangel hatten, ja, diese Autophagie, diese zelluläre Müllabfuhr, und damit ihr Körper sich verjüngt hat und sie weniger Krankheiten und eine bessere Langlebigkeit erzielen können.
Das klingt ja alles sehr gut. Und vieles davon weiß man ja auch oder hat man irgendwo schon mal gehört oder gelesen. Und trotzdem gibt es ja das sogenannte Fast Food.
Ja.
Und wir kennen alle diese berühmten Fastfood-Ketten und wir wissen alle, wenn wir da reingehen und sowas essen, dann schmeckt uns das in dem Moment und dann macht uns das zumindest für den Moment auch glücklich. Kurz danach dann schon eher nicht mehr. Woran liegt das?
Fastfood ist eine Erfindung der Lebensmittelindustrie und die möchte gerne, dass wir gute Kunden bleiben und süchtig sind. Ja, das kann man fast so sagen. Wir wissen nämlich, dass wenn man Zucker zu sich nimmt oder sehr schnell freisetzende Kohlenhydrate, wie weißes Mehl, eben verarbeitetes Lebensmittel hat das ja sehr häufig, dass hier oben so ein Suchtzentrum im Gehirn angeht. Das macht dann bling, bling, yeah, bling. Und das ist sozusagen auch wieder in der Steinzeit logisch gewesen, wenn wir auf der Jagd waren und dann kam da so ein Bienenstock vorbei und es gab Honig, dann sagt uns bling, bling, Glück. Oh ja, nimm dir Honig, weil wer weiß, wann du wieder was zu essen bekommst. Hol dir die Energie, genieße sie, und es macht uns tatsächlich auch glücklich. Nicht für lange. Und dann dasselbe passiert auch mit Fett. Und dasselbe passiert mit Salz. Und jetzt frage ich Sie, in welchem Lebensmittel, das in der Natur vorkommt, haben wir sehr viel Zucker, sehr viel Fett und sehr viel Salz? In keinem. Aber in welchem Kunstlebensmittel haben wir genau das alles drin? Zum Beispiel in Kartoffelchips, die jetzt zwar nicht süß schmecken, aber wo genauso viel Zucker rauskommt. Und da haben wir natürlich diesen, oh, ich kann gar nicht aufhören zu essen, Effekt. Und das ist also gezielt, wird das genutzt. Und sehr viele hochverarbeitete Lebensmittel haben ja zudem auch eine ganz andere Textur. Die mag vielleicht gefällig sein, wir müssen vielleicht nicht so viel kauen, aber eigentlich ist das Kauen auch etwas, was uns beim Sattsein und beim Befriedigtsein hilft, dieser Crunch. Deswegen soll man auch den Fernseher und das Radio auslassen beim Essen und sich auch selber zuhören, sich auf das Essen konzentrieren, achtsam essen. Und wir haben beim Fastfood auch einfach mal so 500 Kalorien am Tag mehr, die wir zu uns nehmen. Mit der Folge von Übergewicht und folgenden Zivilisationskrankheiten. Und das ist ja wirklich mittlerweile erschreckend, welchen großen Prozentsatz das ausmacht. Wir sagen, 74% der Todesfälle weltweit sind auf Zivilisationskrankheiten zurückzuführen. Und 30-40% der Fälle von Krebs auf vermeidbare Ursachen. Natürlich gibt es auch Genetik und Schicksal. Aber ich bin Hypochonderin und ich denke mir immer, das, was man an Risiken vermeiden kann, kann man ja so ein bisschen eindämmen. Und mit eben Wissen, was ich mir Gutes tun kann, gut für sich sorgen. Und das schmeckt im besten Fall auch. Also ich würde auf keinen Fall jemanden raten, Dinge zu essen, die einem nicht schmecken, weil da bleibt man eh nicht dran. Wenn man keinen Brokkoli mag, muss man keinen Brokkoli essen. Es gibt genug Alternativen. Man kann aber versuchen, wenn man so ein Fast-Food-Junkie ist, das langsam runterzutrittrieren, auch die Süße von Lebensmitteln immer weniger intensiv zu zuckern, also beziehungsweise runterzutitrieren, dass man irgendwann weniger Zucker oder auch Süßstoffe braucht und irgendwann wieder ein Gespür für die natürliche Süße von Lebensmitteln entwickeln kann.
Das hätte ich als Kind wissen müssen. Wenn man keinen Brokkoli mag, muss man keinen Brokkoli essen. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, trotz alledem, dass es sowas oder dass es gesunde und vernünftige Ernährung gibt, macht uns dieses schnelle Zucker und Fett und Salz auch erstmal irgendwie kurz glücklich. Ne? Es ist so ein kurzer Moment von, ah, lecker und ich habe jetzt irgendwie was, was mir gut schmeckt und ich will auch immer mehr davon. Und sie haben gesagt, die Lebensmittelindustrie hat da durchaus ja auch ein Interesse dran. Und das lässt ja vermuten und das hört und liest man ja auch überall, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Darm und dem Gehirn, die Darm-Hirn-Achse.
Es ist so, dass wir im Darm eine Darmflora haben, ein Mikrobiom und das hilft uns, das ist Teil von uns, das ist also nicht nur bäh und kacki und stinky und muss weg, sondern im besten Fall hilft es uns, langlebig und gesund zu sein. Es altert auch mit uns und es produziert Dinge für uns, gute und schlechte. Und wir können unser Mikrobiom pflegen, unser Mikrobiom liebt lösliche Ballaststoffe. Der nächste Tipp ist deswegen, reichlich davon zu sich zu nehmen. Die sind in bitteren Salaten und Wurzelgemüsen enthalten. Ganz besonders pur auch in Akazienfasern. Wenn man sich also da was Gutes tun will, ein Esslöffel Bio-Akazienfasern, hochlösliche Sorte in Weiß am Tag. Das sind dann etwa 5 Gramm Ballaststoffe. Und wir wissen, dass wir alle einen Mangel doch tendenziell haben als Gesellschaft, als Westliche, an Ballaststoffen. Und man weiß auch, dass 5 Gramm Ballaststoffe am Tag mehr zu sich genommen eine Reduzierung der Gesamtsterblichkeit um 14% bedeuten können, was richtig viel ist. Und wenn man dann nochmal 5 Gramm mehr isst, dann nochmal 14% weniger. Natürlich gibt es dann eine gewisse Sättigung. Wenn man 30 Gramm am Tag schafft, dann ist man super. Also ich empfehle jedem mal zu tracken. Es gibt kostenlose Apps. Und dann einfach mal schauen auf dem Handy, schaffe ich denn mit dem Obst, Gemüse und den pflanzlichen Lebensmitteln und den Akazienfasern oder auch den Flohsamenschalen, Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, Nüssen, Saaten, schaffe ich denn da auf die 30 Gramm Ballaststoffe zu kommen? Und wenn ja, ist es schon mal die halbe Miete. Das hilft Menschen auch ganz oft, Gewicht zu verlieren. Also ich habe Patienten, die nehmen jetzt einen Esslöffel Akazienfaserpulver am Tag in ein Glas Wasser reingerührt oder morgens in ihren Joghurt und dazu ein Glas Tee trinken, weil die sind ja löslich, die ziehen Wasser oder Flüssigkeiten, dann quellen die und die können dann im Magen schon mal für mehr Sättigung sorgen und außerdem sind die Futter für die lieben gesundheitsförderlichen Bakterien, so auch für die Schlankmacherbakterien. Das heißt, wenn der Stoffwechsel diesbezüglich günstig beeinflusst wird, kann das ganz gute Effekte haben und zum Beispiel auch auf die Lebergesundheit, auf die Gehirngesundheit, aber auch Herz-Kreislauf gesund zu halten oder Diabetes mellitus Typ 2 vorzubeugen, was ja ebenfalls mittlerweile eine Pandemie ist. Das heißt, die Darmbakterien lieben lösliche Ballaststoffe, die wir in den bitteren Salaten und Wurzelgemüsen und in Akazienfasern haben, aber sie lieben auch lebendiges Essen, sozusagen als Verstärker ihrer Truppen. Zum Beispiel, wie die Japaner das machen, dass die immer fermentiertes Gemüse essen. Immer so eine kleine Menge, so wie so einen gehäuften Esslöffel voll zu jeder Mahlzeit. Regelmäßig probiotisch wirkende Lebensmittel, die also nicht nochmal erhitzt sind, sondern wirklich, wo noch lebendige Bakterien sind. Ich habe das selber auch ausprobiert und finde es großartig, selber zu fermentieren. Das ist baby einfach. Man kann sich also Weißkohl zum Beispiel nehmen oder Kraut, also Weißkraut oder Weißkohl und den in dünne Streifen schneiden mit Salz kneten und dann Wasser ziehen lassen und dann in ein Gefäß geben und dann fermentiert das so vor sich hin. Und dann kann man das nach einer Woche oder 2-3 Wochen quasi in den Kühlschrank stellen und dann das fermentierte Lebensmittel essen und das ist voller lebendiger probiotischer Bakterien und die sind Darmpflege pur. Das heißt, präbiotisch sind die Ballaststoffe, probiotisch sind diese Bakterien, die sind aber auch drin im original griechischen Joghurt, nicht nach griechischer Art oder im Sauerkraut, im Kimchi, das, was man beim Koreaner bekommt, oder in den fadenziehenden Sojabohnen, Nattobohnen, die fermentiert sind. Die riechen ein bisschen nach Kotze und Käsefuß, aber sind super gesund und bekömmlich. Oder in den sogenannten effektiven Mikroorganismen, also fermentierten Getränken, die man so als Shot konsumieren kann, was auch die Langlebigen auf Okinawa zum Beispiel trinken. Und mit diesen Tricks oder auch dem Salat aus dem Garten, der ja eben durch Pestizide nicht verseucht ist und wo noch echte Bakterien drauf liegen. Damit kann man seine eigene Darmflora quasi unterstützen. Und auf diese Art kriegt man ein gutes Körpergefühl. Sie haben ja vorhin selber gesagt, naja, das Fastfood, das macht einen ja glücklich, aber so eine gesunde Ernährung macht einen erst recht glücklich. Und ich sehe immer wieder, wie Menschen spüren, dass sie plötzlich mehr Energie haben, seelisch besser drauf sind, dass es ihnen dann auch anfängt zu schmecken. Und dieses Wohlbefinden, das will der Körper dann immer wieder haben. Somit wird man dann endlich süchtig nach wieder gesundem Essen. Das ist möglich, diese Transformation.
Ja, wenn man Ihnen so zuhört, möchte man am liebsten sofort damit anfangen. Und wir brauchen auf jeden Fall in dieser Folge ganz viele Shownotes. Also ganz viel von dem, was Sie gerade gesagt haben, werden wir auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Form in die Shownotes packen.
Ich muss auch jetzt leider noch was ergänzen, was ich natürlich gerade in meinem Redeschwall vergessen habe. Die Bakterien produzieren nicht nur Chemikalien, gute und schlechte, sondern natürlich auch helfen sie beim Verdauen, dass die Mikronährstoffe, die Vitamine aus den Lebensmitteln auch gut in den Körper gelangen. Wir brauchen ja Aminosäuren, die Bausteine des Eiweißes. Wir brauchen viele Vitamine, damit auch im Gehirn unsere Botenstoffe überhaupt aufgebaut werden können. Das heißt, die helfen uns selber beim Verdauen, aber auch beim selber Produzieren von B-Vitaminen und Vitamin K2, was dann eher unten im Darm auch dem Darm selber gut tut. Und wer einen guten Darm hat, hat eben auch ein glücklicheres Gehirn. Es gibt eine Darm-Hirn-Achse, aber auch eine Darm-Haut-Achse. Und der Darm hat eigentlich überall, spielt eine wichtige Rolle. Und wir wissen auch, dass die Darmbakterien übrigens auf Haut und Schleimhäute kriechen, so eine Art Reservoir sind. Und wenn wir Glück haben, dann produziert unser Darm eben Botenstoffe, die tatsächlich im Gehirn auch für Gesundheit und Glück sorgen können. Es gibt auch eine Verbindung des Darms zum Gehirn über den Vagusnerv. Das ist der Nerv für die Entspannung, also das Gegenteil vom Stresssystem. Und im Darm wird auch übrigens das Glückshormon Serotonin produziert, wobei das bleibt, das wird auch im Gehirn separat noch produziert. Das ist sozusagen nicht fürs Gehirn zuständig, aber es ist eine große Menge und das hat eben auch was wieder mit der Darmgesundheit zu tun und auch mit dem Immunsystem zu tun. Und das sind alles jetzt so einzelne Stichworte, aber man muss sich wirklich vorstellen, wir sind eben nicht nur ein Organ Milz und ein Organ Herz und ein Organ Knochen, was nebeneinander besteht, sondern es ist alles mit allem verbunden. Und je mehr wir für innere Balance und komplexe Verbindungen sorgen, die funktionieren, desto besser geht es uns, desto besser ist das innere Gefühl. Und das hat man halt immer auch seelisch gleich.
Ich merke schon, Sie würden am liebsten die ganze Zeit über gesunde Nahrungsmittel sprechen und über gesunde Ernährung. Trotzdem würde ich jetzt gerne einmal auf Lebensmittel gucken, die eben genau das Gegenteil tun. Mhm. Ja, Sie haben es ja schon so ein bisschen erwähnt, aber ich habe mal so drei rausgesucht und vielleicht haben Sie auch noch das ein oder andere, über die wir mal kurz sprechen, was die für Auswirkungen auf die Psyche haben. Mhm. Das erste, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, ist Zucker.
Mhm. Also Zucker ist eine Substanz, die sehr schnell ins Blut geht, die sehr schnell auch Insulin freisetzt aus der Bauchspeicheldrüse und Insulin möchte den Zucker natürlich in unsere Zellen bringen, damit wir Energie haben, damit wir uns bewegen können, auf die Jagd gehen können. Aber wenn das zu viel passiert, dann gibt es dann eine übermäßige Insulinantwort und der Zucker wird sehr radikal weggeräumt, dann unterzuckert man und dann geht es einem mies. Und außerdem verklebt der Zucker Eiweißsubstanzen in unserem Körper und lässt uns schneller altern. Und das sehe ich als Hautärztin auch, dass die Hautqualität schlechter wird, dass Entzündungen zunehmen. Und das passiert eben auch unsichtbar im Inneren unseres Körpers. Es fördert eben Übergewicht, es fördert Karies und Entzündungen und Zivilisationskrankheiten. Somit ist Zucker immer eine Frage der Menge und der Darreichungsform. Aber es ist nicht grundsätzlich zu verteufeln. Beim Zucker kann man auch darauf achten, dass man die Reihenfolge im Blick hat. Also wenn wir vor unserem Essen zum Beispiel einen Gemüsesalat essen oder eine Gemüsesuppe und dann unsere Eiweiße und Fette und am Ende das Dessert, dann ist der Zucker viel langsamer in unserem Körper ankommend. Es gibt nicht so eine steile Spitze und damit hat er auch nicht so viel Schaden. Außerdem kann man es gibt diesen schönen Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Man sieht also selbst, wenn man sich mal Lust hat, so einen Tracker, so einen Glukose-Tracker in den Arm zu legen, wie das auch die Typ-1-Diabetiker machen. Das machen aber auch viele Wellness- und Sportbegeisterte, dass sie mal gucken in ihrer App, was macht denn eigentlich mein Gewebezucker? Und wenn man tatsächlich nach dem Essen eine Runde um den Block geht, dann sinkt der viel schneller ab, als wenn man auf der Couch sitzt. Was ja auch super ist. Und für manche ist es auch eben noch gut, wenn man morgens ein Glas Wasser mit zum Beispiel einem Esslöffel Apfelessig trinkt. Auch das kann bei einigen einen günstigen Effekt auf den Zuckerhaushalt und auf den Appetit haben. Und eben Ballaststoffe, 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 weil das hält den Zucker länger im Darm. Und reduziert zugleich auch noch die Last mit Cholesterin, also den zu hohen Blutfetten.
Ganz kurz, weil Sie es gerade erwähnt haben, diese Tracker, wie werden die angebracht? Werden die auf die Haut geklebt oder wie funktioniert
das? Das sieht man ja manchmal, da haben die Leute so einen Chip auf dem Arm kleben, das fixiert man in der Tat. Aber der kommt dahin, indem man so eine Art Cappuccino-große Tasse aus Plastik auf den Arm setzt, oben auf den Knopf drückt, dann klick und dann saust kurz eine Nadel in den Arm. Diese Nadel saust aber gleich wieder raus, man spürt es kaum. Und bringt dann so einen kleinen Sensorschlauch ein, der ist nicht spitz, der ist ganz weich und flexibel. Mhm. Und der erhebt eben die Daten, wie sieht's denn aus mit dem Gewebezucker? Und der Gewebezucker ist sehr eng verbunden mit dem Blutzucker. Und man kann, wenn man ganz krass ist, wie die Diabetiker das ja auch machen, eben mal in der Fingerbeere nachmessen, um zu schauen, ob das auch wirklich so stimmt. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, es gibt bessere und schlechtere Hersteller oder Produkte. Aber da kann man sehr schön mal gucken über, je nach Hersteller, sagen wir, circa 11 Tage in der App, wie ist denn mein Blutzuckerverlauf? Und ich will Ihnen sagen, ich habe es bei mir auch gemacht und war dann mal sehr gestresst. Ich mache ja auch einen Podcast, der heißt Ist das noch gesund? Von der Techniker Krankenkasse. Und da bin ich die Moderatorin und vor der Aufzeichnung in Kreuzberg bin ich zum veganen Restaurant gegangen und habe da einen Salat gegessen mit Kichererbsen und Rotkraut und so. War echt lecker. Irgendwie muss da natürlich aber auch was Zuckriges drin gewesen sein, weil mein Blutzucker stieg an. Das ist ja auch ganz normal nach dem Essen. Aber wahrscheinlich war in der Salatsauce vielleicht irgendwie, was weiß ich, irgendein Honig oder ein Sirup. Und normalerweise ist so eine Blutzuckerspitze so 140, vielleicht mal 180, wenn es krass ist. Und bei mir war das dann auch erstmal völlig nicht besorgniserregend. Ich ging dann in dieses Podcast-Studio und da war da ein Studiogast, der allen tierisch auf die Nerven gegangen ist und die ganze Zeit nur rumgenörgelt hat und schlechte Laune verbreitet hat. So richtig, wo man so denkt, oh, ich will hier weg. Also jemand, der Fluchtreflexe ausgelöst hat. Mhm. Und mit dem Gespräch mit dieser maulenden, grummlichen Person ist mein Blutzucker immer weiter gestiegen, bis er ein Plateau erreicht hat von 210. Und diese war dann keine Zuckerspitze, sondern es war wirklich ein Plateau. Und dieses Plateau hat die ganze Stunde des Gesprächs angehalten. Und erst als die Person dann weg war, ist er wieder abgefallen. Das heißt, ich hatte eine Stunde quasi Diabetes, Typ 2, vor lauter Stress. Und daran sieht man, krass, Cortisol wird bei Stress ausgeschüttet, ist das Stresshormon, macht erhöhten Blutzucker. Und das ist ja natürlich nicht erwünscht. Und das sieht man auch, wenn man so einen Glukosesensor hat.
Spannend. Kann man sich das einfach beim Hausarzt verabreichen lassen?
Das kann man sich, glaube ich, online bestellen oder im Diabetes-Fachgeschäft. Man muss es dann halt selber zahlen, weil das eigentlich für Typ-1-Diabetiker ja sehr notwendig ist, damit sie immer wissen, wie viel Insulin sie sich spritzen müssen. Ist natürlich sehr, sehr schön, dass man heute nicht immer nur ständig in den Finger pieksen muss. Man sieht richtig schöne Kurvenverläufe. Und das hilft einem auch zu entscheiden, möchte ich überhaupt mittags, also zwischendurch mal snacken oder schaffe ich die 5 Stunden durchzuhalten? Und wenn ich snacke, vielleicht etwas, was meine Zucker nicht nach oben treibt, vielleicht esse ich mal Walnüsse oder einen Hüttenkäse oder ein Ei und eben nicht einen süßen Joghurt oder einen süßen Riegel oder so. Oder guck mal, dass ich vielleicht keinen Obstsaft trinke, weil Obstsaft ist auch eine ziemliche Zuckerlast.
Also wir hatten ja gesagt, wir gucken uns 3 Stoffe an und das war der erste, der Zucker. Und man merkt schon, man muss bei Ihnen ein Thema anpieksen und dann kommt gleich ganz, 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 ganz viel. Das finde ich total toll und Sie fallen nicht auf den Trick rein, wir sprechen jetzt mal über ungesunde Lebensmittel, sondern es kommt dann gleich wieder der Link zu den gesunden Alternativen oder zu den gesunden Lebensweisen. Und genau so wollen wir es ja auch haben. Das zweite, was ich mitgebracht habe, das gehört bei uns in Deutschland ja schon oder in vielen westlichen Ländern ja schon zum Alltag dazu. Die meisten Menschen kommen ohne die erste Tasse Kaffee gar nicht so richtig in Fahrt. Aber was macht denn Koffein?
Ah, herrlich. Das ist ein ultra gesundes Lebensmittel, darf ich gleich schon mal sagen. Wir können schon wieder nicht über schlechte Nachrichten sprechen. Man weiß, dass Kaffee ganz viele Gesundheitseffekte hat. Und da ist das Koffein ein Aspekt, ne, der kann natürlich mal so richtig alles schön durchspülen und sozusagen das Gehirn wach machen und Freude schaffen. Mhm. Aber Kaffee ist ein Pflanzenstoff. Wir wollen, das ist die nächste wichtige Botschaft, 30 Pflanzenpunkte pro Woche sammeln. Also unterschiedliche Pflanzen zu uns nehmen für ein tolles Darmmikrobiom. Dazu gehört jedes Gemüse, jedes Obst, jede Nussart, jede Saatenart. Pilze dürfen dazu gezählt werden, Kräuter und Gewürze. Und aber auch Kaffee. Kaffee ist also ein wertvoller Pflanzenpunkt, denn er liefert zum einen Polyphenole, also günstige Pflanzenstoffe, die Pflanze schützen, aber auch uns. Und er liefert Ballaststoffe. Wenn das so ein richtig guter Kaffee ist, können 2 Tassen guter Kaffee mehr Ballaststoffe liefern als eine kleine Banane. Und genau das wollen wir. Und wir wissen, dass Diabetes mellitus Typ 2 weniger auftritt, wenn man 3 bis 5 Tassen Kaffee am Tag konsumiert, weniger Demenz, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Leber- und Gebärmutterkrebs und auch weitere Krebsarten weniger intensiv auftreten oder sich verschlechtern. Das heißt, es hat sehr viele Gesundheitseffekte und man muss es sich überhaupt nicht verbieten. Man muss jetzt nicht in der halben Stunde danach direkt den Blutdruck messen und Leute, die davon nicht gut schlafen können, die hören halt mittags auf mit Kaffee trinken und trinken danach die koffeinfreie Variante, die auch sinnvoll ist.
Auch die koffeinfreie Variante?
Ja, weil da sind auch Ballaststoffe und Polyphenole enthalten. Nur der Koffeineffekt fällt weg. Das macht aber dann nichts.
Okay, na, das werde ich mir dann nochmal überlegen, weil ich vertrage tatsächlich keinen Kaffee.
Dann müssen Sie auch keinen Kaffee. Wer keinen Kaffee mag, der muss keinen Kaffee. Okay. Man darf natürlich auch, wenn man Lust hat, sich mal mit Tee vergnügen. Im Grüntee zum Beispiel, der hat auch so viele Gesundheitseffekte durch die grüne Farbe. Also gerade Matcha-Pulvertee, das sind die gemahlenen Grünteeblätter. Da ist Chlorophyll drin und da ist aber auch Epigallocatechingalat, ein toller, wertvoller Pflanzenstoff drin. Der muss man nicht sich merken, aber der eben Antikrebs ist, antierhöhte blöde Blutfette, antientzündlich, gut für die Haut. Also der ist so ein Langlebigkeitsfaktor aus Asien.
Das war jetzt aber gerade Glück, dass Sie das fehlerfrei ausgesprochen haben,
ja,
oder?
Ja, ich habe es schon geübt. Und der hat auch Koffein, aber der hat auch L-Theanin und das hat wiederum eine beruhigende, fokussierende Wirkung, also dass man nicht so aufgeregt ist. Das heißt, für manche mag das die bessere Option sein. Und wenn nicht, wir haben ja schon gelernt, man kann ja auch Kakaonips essen oder Kakaopulver ohne Zucker. Da sind auch tolle Pflanzenstoffe drin.
Einen Versuch habe ich noch und diesmal bin ich mir ziemlich sicher, kriege ich sie. Alkohol.
Oh, das stimmt. Also es gibt ja viele Menschen, auch in meiner Gesellschaft für Anti-Aging und Präventionsmedizin, wo ich im Vorstand bin und habe tolle Kollegen aus allen verschiedenen Fachrichtungen. Da gibt es sehr viele Kollegen, die sagen, ach, mal ein Gläschen Wein ist total okay, weil die langlebigen Menschen in den Blue Zones der Welt, ne, wo die immer so alt werden, die trinken ja durchaus auch ein Gläschen Rotwein. Und aktuell würde man sagen, die leben trotz des Rotweins lang oder weil sie den eben zum Stressabbau während des Essens in kleinen Mengen konsumieren. Es ist so, dass Rotwein schon auch Resveratrol liefert. Das ist ja auch so ein Pflanzenstoff, wo man dann immer dachte, der schützt auch vor Herzinfarkt. Mittlerweile weiß man, man müsste, also bei Fliegen und bei Würmern und Hefen hat man das untersucht, hat man es hochgerechnet, da müsste man als Mensch 7 Liter Rotwein am Tag trinken, um die schützenden Effekte des Resveratrols auskosten zu können. Also daran ganz allein kann es nicht liegen, sind auch Bitterstoffe und also Traubenkernextrakt drin. Aber es ist schon so, dass Genuss und Stressabbau und vielleicht mit anderen Freunden zusammen Alkohol trinken in kleinen Mengen, ohne besoffen zu sein, wahrscheinlich nicht so schädlich ist, beziehungsweise auch gerade für die Menschen, die auch gut und normal und gesund entgiften. Aber jetzt zu sagen, Alkohol hat einen Freifahrtschein, nein, weil Alkohol wird zu Acetaldehyd abgebaut. Das ist schon eine giftige Substanz und da weiß man, dass es bei sensiblen Menschen oder auch bei Frauen zum Beispiel das Brustkrebsrisiko erhöhen kann, überhaupt das Krebsrisiko erhöhen kann und natürlich auch in größeren Mengen wirklich ist leberschädlich. Es hat viele Giftaspekte für die Zellgesundheit der Haut, was ja für mich wieder relevant ist. Also Menschen, die viel Alkohol trinken, haben oft Hauterkrankungen. Und somit, ja, ich würde sagen, auch das muss man jetzt nicht verteufeln, aber jetzt, dass man es als gesundes Lebensmittel verkaufen würde, das klappt nicht. Aber in moderaten Mengen wird es für die meisten wahrscheinlich okay sein. Aber jetzt sozusagen aus Herzschutzgründen, wie man das früher verkauft hat, jetzt mit einem Saufen anfangen, das würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Da gibt's bessere Methoden.
Okay, und wenn dann mal ein Glas Wein oder ein
Dann
Glas
genießen
Bier.
Ohne schlechtes Gewissen, würde ich sagen. Und nicht in der Schwangerschaft natürlich.
Okay, das machen wir nicht. Und in guter Gesellschaft, haben wir gehört. Denn das weiß man ja zum Beispiel von der Grand Study an der Harvard Medical School. Gute soziale Netzwerke sind das A und O für ein gutes, gelingendes Leben und können auch solche negativen Aspekte zumindest ein Stückchen abfedern.
Ja, es ist auch tatsächlich so, als ich meinen Glukosesensor im Arm hatte, habe ich auf einem Anti-Aging-Kongress gedacht, ich bestelle mir jetzt in Italien am Gardasee mit Blick, weißt du, so richtig standesgemäß, wie so ein Ärztekongress man sich vorstellt, saßen wir alle auf der Terrasse und ich dachte, ich esse jetzt mal Fisch und Gemüse. Und da sagte so ein alter Guru der Anti-Aging-Medizin, oh Mädchen, jetzt isst du auch mal Pasta und Pizza und Brot und hier hast du und hier nimmst du Rotwein und da guckst du mal auf deinen Glukosesensor. Und interessanterweise ist tatsächlich während des Trinkens des Rotweins in kleinen Schlucken, ich habe ja nicht mehr als 125 Milliliter getrunken. Als Hypochondrin ist das die Obergrenze, natürlich für Frauen pro Tag, aber auch nicht an allen Tagen in der Woche, sondern nur an 5 maximal und Wochenende ist frei. Aber es ist eigentlich auch schon veraltet und eigentlich sollte man gar keinen trinken. Aber gut, ich habe getrunken, kleine Schlucke und dann ist einfach der Blutzucker trotz dieser Kohlenhydrat-Tox-Belastung gar nicht angestiegen. Weil der Körper tatsächlich so beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen, dass der mit dem Zuckerhaushalt gerade nichts zu tun hat. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum vielleicht Herzinfarktrisiko bei den Franzosen geringer ist, das französische Paradoxon, weil die immer in kleinen Schlucken diesen Rotwein zum Essen konsumieren und dadurch die Zuckerlast nicht so hoch ist. Aber wie gesagt, abgeschlossen ist diese Forschung da noch nicht, aber es gibt mehr schlechte als gute Nachrichten zum Alkohol.
Gibt es in dieser Reihe von zumindest mit Vorsicht zu genießenden Stoffen noch einen, den ich vergessen habe?
Wurst. Ich würde hochverarbeitetes Fleisch unbedingt erwähnen wollen. Das sollte man wirklich so selten wie möglich essen, weil Wurst natürlich zum einen liefert es Salz und es ist mit Geschmacksverstärkern teilweise versehen, aber es hat auch ungesunde Fette, die Entzündung fördern, aber es hat eben auch diese krebserregenden Substanzen. Nitritpökelsalz ist hier das Stichwort. Nitrosamin bildet sich da. Und das ist wirklich ein Kanzerogen, eine krebserregende Substanz, die auch von der WHO mit einer Warnung versehen ist. Und deswegen sollte man Wurst, kann man mal auf den Grill legen, aber wissen, das ist auf keinen Fall die gesunde Alternative, Fleisch zu genießen. Fleisch per se ist nicht verboten, das darf man. Es ist ja auch eine gute Eiweißquelle. Und wer jetzt kein Veganer ist, kann einmal in der Woche ein gutes Steak essen. Rotes Fleisch ist aber entzündungsfördernder als weißes Fleisch und am besten wäre Fisch und Meeresfrüchte, aber die sind natürlich heutzutage auch belastet. Also auch hier wieder, es gibt immer gute und schlechte Nachrichten, aber per se hat man gesehen, ist, wenn gutes Fleisch gegessen wird, also gute Qualität, ist das jetzt kein Krebsfaktor oder sowas. Also das ist vom Tisch, also für alle die gerne Fleisch essen. Ich sehe tatsächlich, dass die auch gute Aminosäuren im Blut haben. Ich messe das ja alles als Ernährungsmedizinerin. Und ich muss erzählen, also ich bin ja jetzt so eine Frau im kritischen Alter, ne? Da muss man schon achten, dass da die Muskeln sich nicht verlieren und dass die Knochen nicht brüchig werden. Und ich habe ziemlich vegetarisch und vegan gegessen. Das schmeckt mir einfach auch besser. Fleisch drängt mich wahnsinnig anzukauen, ist mir auch langweilig. Und natürlich gibt's auch, klar, auch Tierwohlaspekte. Ich habe aber dann bei mir nachgemessen im Blut. Ich habe zwar als Ernährungsmedizinerin alle Kenntnisse, aber es hat halt bei mir trotzdem nicht gereicht. Trotz wirklich einer tollen Pflanzenkost voller pflanzlicher Eiweiße hatte ich mehrere Mängel und es hat eben nicht gereicht, um Muskeln genug aufzubauen. Und seither esse ich jetzt täglich fast ein Ei oder auf jeden Fall Hüttenkäse, Magerquark. Also ich gucke jetzt schon auf mehr tierische Produkte und ab und zu esse ich auch mal Fleisch. Weil einfach auf eine andere, ich kriege meine Werte sonst nicht hoch. Und das ist natürlich dann auch kritisch. Und das sagt auch ein Altersforscher, der Dr. DeLongo, ein ganz berühmter Forscher, der sagt halt ab dem Alter von 65, so alt bin ich jetzt noch nicht, aber ist der Muskelabbau so stark, die Sarkopenie, und das kann zu Gebrechlichkeit und Hinfälligkeit führen mit allen Folgen, Oberschenkel, Halsbruch, Lungenentzündung und Tod, dass man durchaus da mehr tierische Produkte essen sollte, um schneller an diese besser bioverfügbaren Aminosäuren ranzukommen. Aber bis dahin sollte man schon überwiegend pflanzliches Eiweiß essen, weil sonst sei es so schlimm, als würde man rauchen. Also ich denke, die Mischung, die gesunde Mischung macht's. Und wer im Zweifel ist, der kann ja einfach auch mal nachmessen. Das machen wir Ernährungsmediziner. Und dann kann man auch individuell statt pauschale Ratschläge geben.
Und ich glaube, das ist ja eh immer das Beste, ne? Individuell hinzugucken, was fehlt mir, was brauche ich vielleicht, wo muss ich vielleicht ein bisschen was nachsteuern.
Und wir sind ja jetzt im Seelen-Podcast und wir reden über die Psyche und über das Glück. Und ich hatte das vorhin ein bisschen unterschlagen, als wir über den Zucker gesprochen haben. Wir haben ja über Aminosäuren ganz kurz gesprochen, dass aus denen ja die Nervenbotenstoffe im Gehirn auch hergestellt werden. Und ich wollte gerne mal drei einfach mal erwähnt haben, dass man sich das mal so klar macht, wenn ich darf.
Wir gerne, ja,
haben
natürlich.
Ja, zum einen das Tryptophan. Das ist eine essentielle Aminosäure. Und die ist der Vorläufer von dem Glückshormon Serotonin. Das haben Sie vorhin erwähnt. Und damit das entstehen kann, braucht der Körper Kofaktoren, also B-Vitamin 6, Magnesium und Eisen. Und Serotonin macht einfach eine bessere Stimmung und auch eine Sättigung im Übrigen. Und daraus entsteht im nächsten Schritt Melatonin. Das ist unser Dunkelheits- und Schlafhormon, was auch ein Zellwächter ist. Das heißt, unsere Zellen beschützt vor vorzeitiger Alterung und dann letztendlich auch in den Zellfabriken hilft, dass wir genug Energie zur Verfügung haben und dass wir nachts, wenn wir gut schlafen, auch Reparatur im Körper erleben. Und deswegen sind Lebensmittel, die Tryptophan liefern, besonders sinnvoll, wie zum Beispiel Haferflocken oder Nüsse oder Kürbiskerne und Sesam, Eier, Milchprodukte. Hülsenfrüchte und dunkle Schokolade zum Beispiel. Und Tryptophan zum Beispiel nimmt man sehr gerne mit Kohlenhydraten ein, weil es dann besser im Gehirn ankommt, weil die anderen Aminosäuren, die ja auch da ins Gehirn wollen, dann aber lieber in den Muskel gehen, wenn man Kohlenhydrate dazu isst. Also es ist ein kleiner Trick. Und dann gibt es das Phenylalanin, die Aminosäure, die ist auch eine Vorstufe vom Tyrosin. Daraus werden Schilddrüsenhormone und später wird auch Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Das sind ja alles auch Botenstoffe, die zum Beispiel Aktivität bedeuten. Das sind aber auch Botenstoffe, die das Belohnungsgefühl dann am Ende bedeuten. Und auch die brauchen verschiedene Kofaktoren. Also diese Zahnräder, über die wir vorhin gesprochen haben, die müssen auch alle da sein. Mhm. Und dadurch ist es möglich, dass man sich eben belohnt fühlt, dass man motiviert ist, dass man so ein bisschen auch konzentrierter ist. Und hier sind ebenfalls die ganzen pflanzlichen Eiweißlieferanten, aber auch die tierischen sehr, sehr gut. Und eine Aminosäure, die ist auch noch ganz interessant, weil sie gerade sehr stark in der Forschung untersucht wird, das ist Glycin. Warum erwähne ich die nochmal? Weil Glycin schmeckt auch süß. Wer also gesund süßen möchte und auf Zucker verzichten will und sich runtertitrieren will von diesem intensiven Süßgeschmack, der ja das Suchtzentrum aktiviert, könnte sich die Aminosäure Glycin wie eine Art Streuzucker zulegen und über seinen Joghurt oder seine Erdbeeren streuen oder in den Kaffee schütten. Und dieses Glycin ist Bestandteil unseres Bindegewebes. Das brauchen wir für Kollagen. Ist aber auch ganz wichtig für unseren Schlaf und für die Gehirngesundheit. Und das messe ich sehr oft, dass Leute da zu wenig davon haben.
Also auch da wieder ganz viel, was man gut machen kann und wo man Dinge ersetzen kann durch gesündere Alternativen.
Absolut, genau. Und eben nochmal die Relevanz auch der Aminosäuren und des Proteins. Also Proteos heißt ja vorrangig. Also Proteine sind wirklich der wichtigste Makronährstoff, weil der Körper ja diese sogenannten essentiellen Aminosäuren, auf die wir angewiesen sind, nicht selber herstellen kann. Und wir sind ja zu ganz großen Teilen aus Proteinen aufgebaut, an ganz vielen Ecken und Enden. Ohne Protein läuft nichts. Und wir haben in unserem Körper über 100.000 verschiedene Proteine. Also dass man das in den Fokus nimmt und wirklich darauf achtet, auch gerade wenn man ein aktiver Mensch ist oder im Alterungsprozess ist, so 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu sich zu nehmen, am besten auf alle 2 bis 3 Mahlzeiten verteilt, damit man gut und gleichmäßig versorgt ist.
Jetzt kann ich das ja auch machen. Das wird ja inzwischen an allen Ecken und Enden beworben, gerade Sportlerinnen und Sportler werden damit geschnappt von der Werbeindustrie. Durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Proteinpulver zum Beispiel oder durch Kapseln. Ich kann also im Prinzip alle Vitamine auch über Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. Was ist davon zu halten?
Es gibt da natürlich einen Milliardenmarkt und da muss man auch sehr vorsichtig sein als Konsument. Es gibt auch sehr viele schlechte Produkte, zum Beispiel die, wo Süßstoffe enthalten sind. Süßstoffe geraten zunehmend in Verruf, weil sie eben immer wieder dieses süße Suchtzentrum in unserem Gehirn bedienen. Und man denkt sich, naja, vielleicht sparen die Leute sich dann so, glauben sie sparen sich Kalorien und dann essen sie erst recht mehr, weil sie dachten, sie haben ja bei der süßen Limonade mit Süßstoffen irgendwie Kalorien eingespart. Oder vielleicht auch will das Gehirn jetzt erst recht Energie, weil es wurde ihm ja hier oben was versprochen und dann kommt nichts. Vielleicht hat man dann mehr Hunger. Das wird alles gerade untersucht. Aber es gibt eben auch Forscher, die haben festgestellt, dass unsere Darmflora bei 60% immerhin der Patienten oder untersuchten Probanden negativ sich verändert und das sozusagen quasi nicht während wir das zu uns nehmen, direkt dabei, sondern Stunden später bei der nächsten Mahlzeit dann quasi eine Art Diabetes Stoffwechsellage entsteht. Und das kann verbunden sein mit allen möglichen Zivilisationskrankheiten. Und man sieht es ja oft, Leute, die übergewichtig sind und sehr viele dieser Süßstofflimonaden zu sich nehmen, überhaupt nicht davon abnehmen oder irgendwie gesünder sind. Und dann fragen die Leute, ja, wie ist es denn mit Birkenzucker? Das klingt doch viel gesünder. Das ist Xylit. Das kann zum einen Hunde in den Insulinschock treiben und sie umbringen. Zum anderen gab es einen Forscher hier oder gibt es den Dr. Witkowski aus der Berliner Charité, der in Studien in den USA festgestellt hat, dass dieses Xylit und auch wahrscheinlich das Erythrit Blutplättchenverklebung machen kann. Und das ist natürlich problematisch, gerade für die Leute, die vielleicht schon Herz-Kreislauf geschädigt sind. Wenn da noch Blutplättchenverklebung passiert durch diese Süßmittel, dann können die richtig Gefahr haben. Wer weiß, Thrombose, Schlaganfall, Herzinfarkt, Embolie. Also das ist jetzt auch kein Tipp, das in großen Mengen zu nehmen. Wenn man das mal macht, wird es wahrscheinlich nicht schlimm sein. Aber zu glauben, dass das die gesunde Art zu süßen ist, das fände ich jetzt fatal. Viel gesünder wäre der Tipp Glycin. Viel gesünder wäre auch der Tipp, die intelligenten Zucker zu nutzen, die leider teuer sind, die aber auch in der Muttermilch vorkommen, wie Galaktose und Tagatose, die super sind für die Darmflora, für die Gehirngesundheit, für die Schleimhautabwehr, hat krebshemmende Effekte und das schmeckt auch süß und kann man auch zum Süßen benutzen. Es gibt noch weitere intelligente Zucker oder zum Beispiel auch Yakon-Wurzelpulver oder Sirup. Da ist Inulin drin, das ist ein Ballaststoff, der auch süß schmeckt, der die Darmflora pflegt. Also es gibt Möglichkeiten und es ist so schade, dass die Industrie das nicht nutzt, denn dann gäbe es weltweit keine Diabetes-Typ-2-Pandemie.
Also auch da kann man durch gesunde Ernährung wieder ganz, ganz viel tun. Das ist Wahnsinn, wo Sie das mal eben so alles herholen jetzt in unserem Gespräch. Wirklich, wirklich spannend. Das heißt, am besten gar keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen?
Nein, also ich messe das nach im Blut bei den Patienten und sehe ganz häufig, dass fast allen Menschen Folgendes fehlt. Vitamin D mit K2, Omega-3-Fettsäuren, Selen und vielen fehlt Zink. Viele brauchen Magnesium, Frauen, die menstruieren, brauchen oft Eisen. Und wir alle brauchen jodiertes Speisesalz als Volkssupplement. Und bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln würde ich sagen, da kann man auch blind mal zugreifen. Beim Vitamin D ist es so, sagen wir mal so 2500 Einheiten am Tag mit K2 ist ideal. Und viele meiner Patienten sagen, wow, mir geht es seelisch so viel besser. Ich bin viel besser drauf, seit ich mein Vitamin D-Defizit poliert habe. Und das kann man auch im Sommer nutzen. Man macht nicht mehr so gerne einmal in der Woche eine hohe Dosis, sondern lieber jeden Tag, weil K2 hilft, den Knochen zu stabilisieren, die Gefäße besser zu schützen und eben eine tägliche, regelmäßige Zufuhr ist immer besser als einmal in der Woche. Mhm. Außerdem, Vitamin D3 ist ja krebshemmend, sagt auch das Deutsche Krebsforschungszentrum, wirkt antientzündlich gegen Autoimmunerkrankungen und hilft natürlich, dass sich keine Osteoporose entwickelt. Also ganz, ganz wertvoll. Die Infektabwehr wird außerdem besser. Menschen hatten schwerere Covid-Verläufe und auch andere Infektionen, wenn sie einen Vitamin-D-Mangel haben. Und die meisten haben den und wir wollen ja auch nicht so viel in die Sonne gehen wegen Hautalterung und Hautkrebs. Also Babys kriegen das als Supplements und am besten dann nie wieder aufhören und durchnehmen. Aber natürlich die Dosis angepasst ans Alter und an den Bedarf. Das kann man auch nachmessen. Man will so zwischen 30 und 60 Nanogramm pro Milliliter im Blut haben als Spiegel. Außerdem Omega-3-Fettsäuren, Fischöl, oder Algenöl. Wir wollen EPA und DHA haben. Da 1 bis 2 Gramm am Tag. Das nimmt man am besten zum Essen, weil es Fett ist und dann wird es auch besser aufgenommen, wenn man eh schon Fett im Essen hat. Und DHA zum Beispiel ist ganz wichtig für die Gehirngesundheit. 30-40% der Gehirnnervenzellen sind daraus aufgebaut. Deswegen nehmen das auch Schwangere für schlaue Babys. Und wir können auch davon profitieren für unsere Seele und auch für Antidemenz. Also zumindest als Prophylaxe. Und Studien zeigen auch, dass die Verbindung von Omega-3 mit Vitamin D ganz große Gesundheitseffekte und Anti-Aging, also verjüngernde Effekte hat, das Leben also auf gesunde Weise verlängert quasi oder gesunde Lebensspanne. Selen ist oft zu niedrig, weil es auch in den Böden nicht mehr so viel vorkommt und wenn man nicht so viel Tiere isst, die damit gefüttert werden, dann hat man auch da oft einen Mangel und ist wichtig für die Schilddrüsenhormonbildung. Wir wissen, die Schilddrüse ist für alles wichtig, auch für die Seele und für einen gesund funktionierenden Körper. Wir brauchen dazu auch Jod, damit die Schilddrüse gut arbeiten kann. Jod und Selen. Außerdem ist Selen, hilft bei der Entgiftung, ist außerdem krebshemmend und hilft bei Haut, Haare, Nägel. Und Magnesium ist sehr gut für besseren Schlaf, für Entspannung, für gute Verdauung, für einen guten Herzschlag, für die gut funktionierende Muskulatur. Und Zink ist ganz gut für 300 Enzymreaktionen, Prozesse in unserem Körper, also auch für die Hautreparatur, für die Nägel, fürs Immunsystem etc. Und Eisen wissen wir alle, Sauerstoffzufuhr, ne? Blutbildung, Immunsystem, Haut, Haare, Nägel, alles halt einfach, Fitness. Und manche Leute haben Coenzym Q10-Mangel, aber das sollte man dann eben messen. Und manche Leute haben einen Mangel an B-Vitaminen, da gibt's verschiedene und da sollte man die bioaktiven messen. Und wenn da was fehlt, sollte man die natürlich auch substituieren. Aber blind zu sagen, oh, ich fühle mich müde, ich nehme jetzt B-Vitamine, das finde ich halt wiederum nicht gut. Da tut man mit der Gießkanne oft zu viel des Guten und dann kann es auch mal Nebenwirkungen geben oder man hat einfach Geld rausgeworfen. Also da würde ich schon gezielter nachgucken. Aber B-Vitamine, wenn die zu wenig sind, sind ganz viele Prozesse im Körper ausgebremst. Und je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir Veganer sind, dann fehlt natürlich auch B12 und dann muss man das substituieren. Das heißt, es gibt ein Jein als Antwort. Supplements, gut dosiert, schlau dosiert, passend zum Individuum, super Sache. Manche kann man blind nehmen und andere sollte man überprüfen.
Gut, das war doch eine klare Aussage. Finde es immer gut, wenn man das aus berufenem Munde nochmal hört, sich da dann nochmal eine Meinung dazu holt und dann selber eine Meinung bilden kann. Sie haben eben so schön gesagt, das hier ist der Seelen-Podcast, ja, also wo es auch um die Seele und um die mentale Gesundheit geht. Deswegen würde ich gerne den Fokus jetzt nochmal so ein bisschen in die Richtung lenken. Gibt es sowas wie Mood-Food?
Mood-Food ist alles das, was unserem Körper und unserer Seele gut tut. Am besten ist es dann immer beides. Und für mich ist das eine pflanzenbetonte, eiweißreiche Kost, die möglichst naturbelassen und aber bunt ist. Wenn es unserem Körper gut geht, spürt das die Seele und will davon mehr. Sie freut sich, wenn das Blut gesund ist, der Darm gesund ist, die Organe gut funktionieren. wenn man nicht zu viel Stress hat und wenn man genießen kann. Und es muss niemals so sein, dass wir nur immer auf gesunde Ernährung achten. Es darf auch, wenn man das mag, bei mir zum Beispiel, ein Stück Käsekuchen sein oder mal die Grillwurst. Und sogar auch mal, wenn man das mag, die Schweinshaxe oder die Sahnetorte. Aber das sollte eben nicht die Regel sein und sollte vor allem nicht als Belohnung dienen. Ich hatte gerade eine Patientin, die mich traurig gemacht hat. Die hat gesagt, sie ist immer bei Stress und sie wird immer übergewichtiger und übergewichtiger. Und ich habe ihr dann gesagt, lassen Sie uns doch auch mal die Seele noch mit angucken. Warum hat die Seele Stress? Können wir den Stress reduzieren oder gibt es andere Wege, dass nicht das Essen den Stress beruhigt oder Emotionen beruhigt? Also emotionales Essen ist ein großes Thema und das ist eben etwas, was nicht nur mit Ernährung zu lösen ist, sondern man muss immer ganzheitlich gucken. Und ja, Essen tut uns gut, aber manchmal ist Essen eben auch fälschlicherweise als Psychotherapie verkannt und das oder sagen wir missbraucht oder falsch eingesetzt. Und hier wäre es schon gut, wenn wir neben der Körpermedizin natürlich auch die Seelenmedizin im Blick haben und gucken, welche Funktion hat das Essen für mich. Also es darf Spaß machen, es darf gut schmecken, es darf gerne auch sozial sein, es darf mich entspannen, aber es sollte kein Trost sein, es sollte kein, ja, so sagen wir mal, ein Abwehrmechanismus sein, also wenn ich mir sozusagen einen Schutzpanzer anesse und sowas, das muss man sich schon mal angucken. Und es sollte halt auch kein Mittel sein, um Stress abzubauen. Das ist dann falsch verstanden. Das wäre dann falsches Soul Food.
Ja, ja. Also es darf gut tun und es darf auch Stress reduzieren, aber nicht als Mittel gegen Stress eingesetzt werden.
Ja, es ist halt wie immer bei allem, ne, so ein fließender Übergang.
Ja,
also wir merken das ja alle. Also manchmal denkt man, oh, jetzt esse ich erstmal was und dann ist es so schön, dass man endlich zur Ruhe kommt, wie für andere wahrscheinlich die Zigarette. Ja. Aber wenn das halt eben ein, sagen wir, gesundes Maß übersteigt, dann darf man da auch hingucken und darf man auch drüber sprechen. Und ehrlich gesagt habe ich bei ihr gespürt, dass sie da gar nicht gut drauf zu sprechen war. Wobei ich finde, das spielt bei allen Menschen eine Rolle und ich finde, solche Sachen darf man auch ansprechen. Es gibt halt ganz viele Aspekte im Leben, die uns gesund machen. Das ist zum einen natürlich die Ernährung, zum anderen ist es auch die Bewegung. Dann ganz wichtig, die menschlichen Kontakte. Der Schlaf ist natürlich auch super, super wichtig. Das sind ja auch die Säulen der gesunden Langlebigkeit. Und das tut alles natürlich auch hier oben was im Gehirn.
Ja, nennen Sie die Säulen ruhig nochmal, die Säulen der...
Also die Säulen der gesunden Langlebigkeit für unseren Körper sind genauso wichtig auch für unsere Seele. Das ist zum einen die Ernährung, zum anderen ist es Sport und Bewegung, dann selbstverständlich der Schlaf und natürlich auch ja der Stressabbau und das Mitmenschensein, also das Soziale, in der Gruppe sein, nicht einsam sein. Einsamkeit ist ja einer der lebensverkürzenden Faktoren und das heißt nicht, dass man jetzt kürzer lebt, nur weil man jetzt keinen Ehepartner mehr hat oder noch nie einen hatte. Man darf auch Freunde als Partner haben. Manchmal sind die sogar langlebiger als eine Partnerschaft. Und es ist auch so, das hat mir mal ein Psychologe gesagt, der über Freundschaft geforscht hat, gesagt, man muss 30 Menschen näher kennenlernen, um einen neuen Freund zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich motivierend. Das heißt, nicht aufgeben nach den ersten 10, wenn der Richtige noch nicht dabei war. Weiterschauen. Und man darf auch im Laufe des Lebens neue Freunde gewinnen. Man muss die nicht aus der Kindheit ins Alter mitschleppen. Manchmal verschieben sich auch Interessen und Lebensgewohnheiten. Man kann im Verein, auf Kulturveranstaltungen, meinetwegen auch im Internet, wo auch immer, Gleichgesinnte finden, die dann dieselben Interessen teilen. Und es ist nie zu spät, sich dann nochmal vielleicht zu öffnen. Und somit kann man auch der Einsamkeit sehr gut was entgegensetzen.
Dann ist auch gemeinsam essen und gemeinsam es sich gut gehen lassen in Ordnung und weniger schädlich.
Und in den Blue Zones natürlich einer der Faktoren, warum wir alle so neidisch dahinschielen. Dann läuft man wahrscheinlich gemütlich abends in die Kneipe oder ins Café und isst mit seinen Freunden und dann trinkt man dazu ein Gläschen Rotwein und das schadet einem nicht. Und dann läuft man zurück und hat natürlich mediterrane Kost gegessen. Es gab Fisch und Gemüse und Tomatenmark und Olivenöl. Und das macht alles langlebig.
Das hast du gerade gesagt, in den Blue Zones.
Die Blue Zones, da hatte ich vorhin erwähnt, Blue Zones sind die Regionen, wo die Menschen besonders lang leben.
Ah, okay, den Begriff hatte ich dann
macht ja gar nichts.
Nicht mitgeschnitten. Aber genau, dafür sind wir hier, um solche Sachen dann auch zu klären. Vielleicht gucken wir nochmal ganz konkret auf so ein paar Zusammenhänge zwischen Psyche und Ernährung. Nämlich, Sie haben vorhin von diesem Beispiel erzählt in dem Podcast-Studio, ne, wo Ihr Blutzuckerspiegel dann so angestiegen ist und Sie kurzzeitig eine Diabetes Typ 2 entwickelt haben. Wie beeinflusst Ernährung denn unseren Stress oder auch unsere Stressresistenz?
Wenn in unserem Körper alle Mikronährstoffe da sind, dass der Stoffwechsel auch im Gehirn gut laufen kann, dann sind wir weniger gestresst. Wenn wir regulierte, gleichmäßige Versorgung mit Energie haben, dann sind wir weniger gestresst. Wenn unsere Nervenzellen B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D haben und alle Botenstoffe da sind, dann sind wir weniger gestresst. Das heißt, wenn wir auch in Ruhe uns Zeit nehmen zu essen, vielleicht auch feste Rhythmen einhalten können, dann sind wir weniger gestresst. Und wenn wir die richtigen Aminosäuren haben, die richtigen entspannenden Nervenbotenstoffe kreieren, dann sind wir auch weniger gestresst. So würde ich das sehen.
Wenn Sie mit drei Ernährungsmythen jetzt und hier ein für alle Mal aufräumen können, welche sind das?
Mythos Nummer eins ist, dass Eier, das ist ja ganz bekannt, den Cholesterinwert erhöhen. Wir wissen, dass man über die Ernährung so doll erhöhte Cholesterinwerte so ungefähr zu 10, vielleicht 20% nur positiv beeinflussen kann. Viel ist genetisch und Eier kommen da schon mal gar nicht doll vor. Eier haben zwar auch ein bisschen Cholesterin, aber der Hauptanteil vom Cholesterin wird in unserer Leber produziert und insbesondere dann, wenn wir sehr viel Zucker, weißes Mehl und Fructose zu uns nehmen. Hier sind wir schon beim nächsten Mythos. Fructose, Fruchtzucker ist gesund. Jein. Wenn wir Fructose als billiges Süßmittel haben, dann hat es eine Fettleber zur Folge. Diese hat zur Folge Vernarbung, Fibrose, ne, Zirrhose, kennt man ja von der alkoholischen Fettleber. Aber es gibt eben auch die nicht alkoholische Fettleber. Und das kann schon bei Kindern heute beobachtet werden. Und das kann auch dazu führen, dass irgendwann Leberkrebs entsteht oder eine Transplantationspflichtigkeit, so im schlimmsten Fall. Und Fructose ist dann gesund, wenn sie in der Frucht vorkommt. Also mit Ballaststoffen und Vitaminen und Pflanzenstoffen, dann ist die Fructose prima. Aber in dem Moment, wo man das schon quasi verdaut und das als Fruchtsaft genießt, schon dann ist es oft zu viel des Guten. Also auch Obstsaft ist jetzt nicht immer die gesunde Obstart, also die gesunde Art, Obst zu sich zu nehmen. Da ist lieber das Obst selber kauen eine bessere Sache. Mythos Nummer drei wäre vielleicht, dass Kuhmilch uneingeschränkt gesund sei. Bei der Kuhmilch weiß man mittlerweile, dass die auch Nebenwirkungen haben kann, gerade in den Mengen, wie sie konsumiert wird. Ich kann vorwegnehmen in Form von fermentierter Kuhmilch, also als Käse oder griechischer Joghurt oder Kefir. Da weiß man, dass ungünstige Stoffe abgebaut sind und dass das tatsächlich guttun kann, der Darmsituation oder sogar vor Darmkrebs hilft zu schützen. Aber die flüssige Kuhmilch, die enthält zum einen Milchzucker, zum anderen tierische Fette und zum anderen auch die sogenannten insulinotropen Aminosäuren, Leucin, Isoleucin und Valin, die zwar Muskelaufbau machen, wenn man so viel Muskelsport macht, die sind ja auch im Whey-Protein, die leider aber auch einen Zellschalter aktivieren, der heißt mTORC, der nicht nur Muskelabbau macht, sondern eben auch Zivilisationskrankheiten fördert. Somit wird die Milch, und das sehe ich jeden Tag, als Trigger für Akne gesehen. Wer also aufhört, Milch zu trinken, hat weniger Pickel und weniger fettige Haut und eben aber auch für andere klassische Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes Typ 2, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar einige Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Prostatakrebs. In der Milch sind ja auch oft Hormone mit drin oder immer eigentlich. Außerdem gibt es in der Milch noch Mikro-RNA. Mikro-RNA sind viruskleine Partikel, die sind Signalstoffe von der Rindermama ans Rinderbaby, dass es jetzt schön wachsen möge. Und es sind 245 Signalstoffe, Mikro-RNA-Partikel in der Kuhmilch, die an 11.000 menschlichen Genen andocken und da Dinge machen, wie zum Beispiel Wachstum. Und wenn wir ja schon fertig erwachsen sind, dann wollen wir gar nicht mehr so wachsen. Und wenn, dann ist das Wachstum oft ungünstig. Somit ist Kuhmilch in der fermentierten Form okay in Maßen, aber in der flüssigen Form sollte man das eher reduzieren. Gerade so dreimal am Tag Latte Macchiato trinken ist keine gesunde Form der Ernährung.
Das ist nach dieser Stunde, die wir bis jetzt schon miteinander gesprochen haben, hoffentlich auch inzwischen jedem klar, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, hätte ich jetzt fast gesagt.
Es passt so schön.
Jetzt haben wir das alles gehört und ich sehe mich schon, wie ich in den nächsten Tagen bei meinem Lieblingsasiaten vorbeikomme und dann doch wieder die gebratenen Nudeln mit gebratenen Frühlingsrollen esse. Warum ist es so schwer, vernünftig zu essen und warum essen wir eher emotional?
Ich finde ehrlich gesagt beim Asiaten jetzt das zu essen, was Sie gerade erwähnt haben, gar keine schlechte Sache. Was ich einfach vorne wegessen würde, wäre zum Beispiel Kimchi oder Edamame. Dann ist das ganze Essen schon weit wesentlich gesünder.
Okay.
Und es ist ja, wenn da Gemüse dabei ist, also ich würde einfach immer den Gemüseanteil im Blick haben. Und dann darf man eigentlich ja auch alles essen. Das ist gar nicht so problematisch. Also es darf auch mal frittiert sein, es darf auch mal fett sein. Es sollte halt gerne auch mal selber gemacht sein. Also zu viel Essen von woanders, da ist oft mehr Fett drin, als wir benötigen. Und auch nicht immer gute Qualität, ist ja klar. Da wird ja manchmal auf unsere Kosten gespart. Aber auch das darf mal sein. Ich finde das aber jetzt kein Beispiel für ungesundes Essen. Ich würde ein Beispiel für ungesundes Essen, diese Fastfood-Restaurants mit Pommes und Burgern mit so einem lappigen Brötchen, das würde ich eher als problematisch sehen. Oder Tiefkühlpizza oder so. Oder eingeschweißten Kuchen. Man kann ja alle Lebensmittel, wenn man selber anfängt, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, kann man ja alle Mahlzeiten auch gesund gestalten. Man kann sich eine gesunde Vollkornpizza machen, man kann da gesundes Gemüse drauflegen, man kann da selber kontrollieren, wie viel Käse soll denn da drauf sein. Man kann ja auch Hüttenkäse-Ei-Teig machen oder mit Kichererbsen arbeiten. Also einfach ruhig mal ein bisschen experimentieren und alternative Wege der Produktion entdecken. Man kann ja auch zum Beispiel Microgreens ziehen. Brokkolisprossen sind auch zum Beispiel Antikrebs, sind wie ein ganz starker Supplement-Mikro. Nährstoffmix, so Brokkolisprossen. Oder man kann Aquafaba nehmen, also das Wasser von den Kichererbsen und daraus Eischnee herstellen. Dann kann man Kartoffelschalen nehmen, um daraus Kartoffelchips im Backofen zu machen. Man kann sogar Kaffeesatz nutzen und das in Brot- oder Keksteig mischen und damit die Ballaststoffe und Polyphenolzufuhr verstärken. Man kann auch statt Petersilie, was übrigens sehr gesund ist, wegen Vitamin C und Chlorophyll, kann man aber auch einfach mal das Grün von den Möhren nehmen oder von der roten Beete und das so benutzen wie ein Küchenkraut. Da ist nämlich auch ganz viel Wertvolles drin. Und man kann selber mal fermentieren, also einfach mit Lust sich mit Lebensmitteln beschäftigen. Und das einfach immer öfter machen und dann sind halt auch mal Ausreißer, wenn dann jetzt wirklich mal ein Ausreißer wäre, total gut zu verwinden. Halt nur nicht so oft. Das emotionale Essen ist ja eher etwas, was Sie mit Ihren psychologischen Gesprächspartnern besprechen. Aber natürlich hat Essen so viele Funktionen. Und wenn wir merken, es entspannt uns, es tröstet uns, dann wird es auch so eine Routine. Ich finde, manche Sachen kann man sich auch einfach bewusst machen und sich überlegen, welche Funktion hat das Essen jetzt für mich? Und für manche ist es auch Langeweile überdecken oder eben ein Schutzpanzer anfuttern oder eben Stress abbauen. Also wenn man merkt, dass das vielleicht eine Komponente ist, sich da hingucken, dann auch mal einen Psychologen dazu vielleicht holen. Das ist ja nichts Verbotenes, das ist immer eine tolle Chance. Und dann gucken, wie kann ich den Stress abbauen und wie kann ich Alternativen finden, dem zu begegnen. Also man kann ja zum Beispiel Umarmungen und Liebe und Küsse oder Sport oder spazieren gehen oder Sauna oder Eisbaden oder andere starke körperliche Reize nehmen, die auch etwas mit einem machen, mit der Seele machen.
Oh.
Und wenn man dann eben das Essen umfunktioniert und vielleicht nicht alleine vor dem Fernseher ist, sondern vielleicht mit anderen, dann kann man das so langsam umpolen. Und man sagt ja auch, dass gesunde Routinen natürlich gewiss auch Willen brauchen, aber auch Gewöhnung. Und wenn man dann sagt, man so 3 Wochen bis 3 Monate dran geblieben ist, dann hat man es schon richtig doll verinnerlicht. Und es müssen ja auch nicht große Schritte sein. Es kann eine Sache sein, die man erstmal verändert. Also die Süßstoffe weglassen.
Und, ich würde gerade fragen, was sind denn so 3 kleine realistische Veränderungen mit einer großen Wirkung?
Ich würde erstmal etwas hinzufügen und nicht etwas weglassen. Das sind die Akazienfasern, die wirklich ein großer Gamechanger für viele sind, weil es die gesunde Darmflora stärkt. Dann kann man mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, die Lücken füllen, die die meisten Menschen haben, nämlich Vitamin D mit K2 und Omega-3-Fettsäuren zumindest.
Mhm.
Und dann kann man, weil es einfach super Spaß macht, Pflanzenpunkte sammeln. Also 30 Pflanzenpunkte pro Woche und sich so eine richtige Challenge-Liste machen. Und das ist totales Erfolgserlebnis, also Spaß bei der Umgestaltung des Essens. Ich finde, das sind die wichtigsten Aspekte.
Das klingt schon mal gut. Also Pflanzenpunkte, das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Das werde ich ab sofort sammeln. Denn wie Sie schon sagen, das macht dann sogar auch noch Spaß.
Wenn man sich morgens ein Frühstück herstellt, wo, wie bei mir ja ganz oft, ne, wir haben ja heute über mein Frühstück gesprochen, aber wo man zum Beispiel Haferkleie, was super ist gegen hohen Blutzucker und Cholesterin und weil es hat einfach ganz tollen Darmflora-Effekt, Beta-Glucan ist da drin, Akazienfasern, Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, vielleicht noch Flohsamenschalen, daraus eine Mischung macht, hat man schon 6 Pflanzenpunkte. Und dann macht man sich gern Tiefkühlblaubeeren wegen der tollen blauen Farbe da drauf, die sind ja noch besser als diese Zuchtheidelbeeren. Dann hat man schon den 7. Pflanzenpunkt, vielleicht noch einen Apfel, sind 8. Pflanzenpunkt, dann sagen wir mal Mandeln, Pistazien und Walnüsse. Und dann könnte man sich einen Magerquark drüber machen und dann vielleicht noch ein bisschen Sojadrink mit anrühren und einen Kaffee dazu. Oh, dann hat man doch, ich weiß jetzt, habe gerade nicht mehr mitgezählt, aber man schafft dann morgens einfach mal so 12, 13 Pflanzenpunkte schon gesammelt zu haben. Das ist doch der Hammer. Da ist ja gar nicht mehr viel übrig bis zum Ende der Woche.
Das stimmt, das stimmt. Aber man darf ja wahrscheinlich auch mehr als 30 Punkte sammeln.
Ja, man darf mehr. Ach so, und da habe ich natürlich vergessen, was ich mir super gerne drüber mache, ist natürlich Zimt. Das habe ich heute Morgen auch in dem Brei gehabt. Zimt ist auch gut gegen Reizdarm und auch gut gegen Diabetes mellitus Typ 2 veranlagt.
Schön, dass wir zum Ende des Gesprächs wieder zurückkommen zum Anfang. Ja, im Storytelling würde man das einen Callback nennen. Und wir sind auch schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich fand das sehr aufschlussreich, sehr spannend und ich finde, man hört Ihnen auch wahnsinnig gerne zu, weil immer noch was kommt und Sie immer noch eine Idee haben und Sie sogar auf meine etwas fiesen Tricks in negative Dinge zu entlocken, nicht reingefallen sind, bis auf den Alkohol. Da habe ich sie ein bisschen gehabt. Eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Nein, zwei Fragen würde ich Ihnen gerne noch stellen. Die eine Frage ist, wenn Sie heute nochmal bei Null anfangen könnten, mit dem ganzen Wissen und der ganzen Erfahrung, die Sie heute haben, was würden Sie persönlich anders machen?
Als wissenschaftlich veranlagte Person, nämlich Ärztin, mit all dem Wissen, was ich habe, würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, im Blut nachzumessen. Und das ist sehr ärgerlich, dass das nicht gezahlt wird. Das ist Präventionsmedizin. Aber ich bin keine Freundin von immer nur pauschalen Tipps geben. Ich habe heute viele pauschale Tipps gegeben. Aber jeder Mensch ist anders. Und es geht ja eben bei der Ernährung niemals um Perfektion, sondern eher um Balance. Und es geht auch um unterschiedliche Lebensphasen und Bedürfnisse. Und dass man da den Blick mehr öffnet, das wäre gut. Außerdem finde ich es wichtig, rechtzeitig mit Vorsorge anzufangen. Und ich meine, es ist alles gut gegangen, toi toi toi, aber ich finde, da darf man, man denkt ja manchmal so als Mensch, ich bin ja unumstößlich, ich bin unverwundbar und man denkt, mir wird schon nichts passieren und das so, davon sollte man sich frei machen. Es gibt sehr viele, auch sehe ich auch bei Patienten, Menschen, die glauben, wenn sie nur alles richtig machen, wenn sie nur Marathon laufen, sich gesund ernähren, nie rauchen, es wird ihnen nie was passieren. Und das wissen wir ja mittlerweile, ist nicht so. Das weiß ich persönlich und das ist natürlich auch als Ärztin mein Alltag. Von daher würde ich sagen, die Vorsorge ist noch ein ganz wichtiger Punkt, mit der man rechtzeitig beginnen sollte, auch um genetische und Umweltfaktoren, die sich auswirken, rechtzeitig zu erkennen. Und was ich auch finde, ist das Aufgeschlossensein den modernen bioidentischen Hormontherapien gegenüber. Da waren die Menschen sehr verschlossen, gerade Frauen hatten viele Ängste. Und ich wäre froh gewesen, hätte ich mich diesem Thema noch früher geöffnet, denn die Anfänge sind schon gemacht worden vor ein paar Jahren. Und ich hätte noch mehr Menschen erreichen können rechtzeitig, wenn ich mich mit dem Thema Hormone noch früher beschäftigt habe. Das mache ich jetzt aber sehr viel als Anti-Aging- und Präventionsmedizinerin. Und ich sehe, wie groß der Stellenwert ist für Menschen ab der Menopause, beziehungsweise auch, also für Frauen ab der Menopause, aber auch durchaus für Männer, die auch manchmal Hormonprobleme haben. Die sind nicht zu verachten.
Bioidentische Hormontherapien.
Genau.
Das müssen Sie vielleicht gerade noch mal mit zwei Sätzen erklären.
Bioidentische Hormonersatztherapie ist die Therapie, die man gibt, wenn zum Beispiel bei den Frauen natürlich die Menopause eingetreten ist, sie kein Östrogen und kein Progesteron mehr zur Verfügung haben und dann schneller altern, kränker werden, Osteoporose-Risiko steigt, Demenzrisiko steigt, sie kriegen Herzrhythmusstörungen, sie haben Brain Fog, sie sind wackelig, schlappelig, der Beckenboden sinkt ab, sie werden inkontinent, sie haben Schmerzen beim Sex, sie haben Infektionsneigung, sie haben eine Neigung zur Autoimmunerkrankung, höheren Blutzucker, höheren Cholesterin, Entzündung im Körper und so weiter. Ich könnte noch lange aufzählen. Sie schnarchen mehr, haben schlechte Haut und Haare. Und denen kann man super helfen, indem man bioidentische Hormone gibt. Östrogen als Gel, und zwar das Estradiol als Gel, das Estriol als Vulva- und Vaginatherapie und das Progesteron oral, weil dann schlafen die Frauen auch besser und sind robuster und resilienter. Und alle Frauen, die keinen Brustkrebs hatten, dürfen das nehmen und sollten darüber aufgeklärt werden. Es werden aber nur 8% der Frauen überhaupt darüber aufgeklärt. Und es besteht immer noch sehr weit verbreitet die Angst vor Krebs und die ist aber vom Tisch. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden. Und auch ich habe, finde ich, zu lange Skepsis walten lassen. Und jetzt bin ich aber Feuer und Flamme, das Menschen zu erklären und näher zu bringen, weil ich einfach sehe, dass die aktuelle moderne Wissenschaft komplett recht hat, dass man davor keine Angst haben muss, im Gegenteil Menschen sehr gut helfen kann und dass es eine weitere wichtige Säule in der Anti-Aging-Präventionsmedizin ist, neben allen, die wir jetzt schon aufgezählt haben.
Feuer und Flamme. Ich finde, damit kann man dieses Interview sehr, sehr gut beschreiben. Zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage, wenn es erlaubt ist. Ganz unabhängig von Ernährung, was gibt Ihnen ganz persönlich emotionale Stabilität?
Zum einen meine Familie, also Menschen, die immer hinter einem stehen, immer bei einem sind, auch wenn es schwierig ist. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man Menschen hat, die da sind. Und zum anderen, Sie merken, ich habe viel Energie, ich rede schnell, ich bin ein Hektiker und ein Hypochonder und mir tut es wahnsinnig gut, meinen Körper zu bewegen. Ich gehe gerne in die Natur wandern oder Skifahren oder auch draußen Gymnastik machen oder Pilates. Also da kann ich mich gut abarbeiten, ich kann mein Gehirn abschalten und das ist für mich Entspannung und es zeigt mir auch, okay, mein Körper arbeitet mit mir, er ist da, er steht mir zur Verfügung, das beruhigt mich wahnsinnig. Und natürlich ist es auch sehr gesund. Ne? Wir haben ja über Sport und Bewegung gesprochen und es hilft mir auch bei der Gewichtskontrolle, denn ich habe tatsächlich eine Genetik, die ist mediterran. Auch bei mir ist es nicht immer einfach, dass ich meine Figur halte. Als Hypochonder liegt mir aber daran, die zu halten. Und das geht mit Sport leichter als ohne Sport. Und ich habe auch weniger Schmerzen, wenn ich mich bewege, also Rücken zum Beispiel. Oder man verblockiert sich nicht so schnell. Das ist schon für mich ganz relevant und ein totaler Entstressor. Was ich hingegen überhaupt nicht kann, und ich weiß, das ist böse, böse, meditieren, das ist so gar nichts für mich.
Aber wir haben ja gelernt, das, was man nicht kann oder nicht mag, das muss man auch nicht machen.
Danke, danke, dass Sie mich erinnern.
Frau Dr. Erdler, ganz herzlichen Dank für dieses spannende und interessante Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz, ganz viel weiterreden. Wenn man mehr von Ihnen wissen möchte und mehr von dem sehen und lesen und hören möchte, und ich bin sicher, da gibt es jetzt ganz, ganz viele, auf welchen Wegen kann man Sie am besten erreichen?
Das ist sehr lieb. Also wenn man sich beschäftigen will noch mal mehr mit dem Thema Ernährung, wäre das jetzt mein aktueller Spiegelplatz 1 Bestseller, genial ernährt, klüger essen, entspannter genießen, besser leben. Ich habe aber auch noch andere Bücher geschrieben, die man, wenn man Lust hat, über Haut und Tabus und Kommunikation, Arzt-Patienten-Beziehung und Langlebigkeit. Oder man guckt auf Instagram vorbei, da mag ich eigentlich ganz gerne Content absondern. Und natürlich, wer Podcast-Fan ist, das ist jetzt keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu Ihrem Podcast. Absolut. Ist das noch gesund? Von der Techniker-Krankenkasse, der auch seit 7 Jahren ein sehr erfolgreicher Gesundheitspodcast ist, wo wir auch ab und zu in seelische Themen eintauchen, teilweise mit Betroffenen, teilweise mit Experten, aber auch viel Körpermedizinisches. Und ich glaube, da beiden haben Sie und ich die gleiche Mission.
Da bin ich fest von überzeugt. Ich kenne den Podcast ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören und empfehle das auch allen Hörerinnen und Hörern. Und alles finden wir natürlich dann auch nochmal in den Shownotes. Ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Erdler. Es war ein großes Vergnügen, dieses Gespräch mit Ihnen. Ich habe viel gelernt und ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Und jetzt sage ich ganz herzlichen Dank fürs freundliche Zuhören. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch in dieser Folge sehr unter podcast@familienservice.de. Oder geht jetzt direkt in eure Podcast-App und hinterlasst uns eine Bewertung. Danke und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.